Mich bewegt eine Sache, die in dieser Woche passiert ist. Ich erkläre auch gleich, was mich daran wirklich bewegt. Und zwar das Thema Ehe für alle. Es ist ja im Bundestag jetzt verabschiedet worden, dass das jetzt Ehe für alle sein soll. Das klingt für mich so wie Eiscreme für alle oder Kuchen für alle oder Kaffee für alle oder auch Tee, wenn ihr kein Kaffeetrinker seid. Das ist eigentlich nicht das, was mich bewegt, weil das ist die Welt. Die Welt sortiert sich so, wie sie es haben möchte. Jetzt kann man noch lamentieren darüber, dass da einige Menschen, die für eine Partei, die ein christlich in ihrem Namen hat, sich trotzdem für diese Ehe für alle entschieden haben, also mit anderen Worten sehr starke Distanz von dem haben, was die biblischen Werte sind. Aber was mich persönlich wieder einmal bewegt hat, ist die Position der Institution Evangelische Kirche. Ich mache hier eine ganz klare Differenzierung zwischen den einzelnen Menschen, die in verschiedensten Gemeinden sind, und Gott hat überall seinen Überrest. Aber die Kirche in ihrer Institution, in ihrer Rolle als sozusagen oberste Repräsentanten eines christlichen Glaubens, das erschreckt mich, wenn ich die Positionen dort sehe. Ich möchte euch ein bisschen was teilen von Dingen, und das, ich zitiere hier aus offiziellen Papieren des EKDs, das ist der Rat der Evangelischen Kirche Deutschlands, das ist sozusagen das deutsche Papsttum für evangelische Kirchen, Landeskirchen, die da im Verband mit drin sind. Ich sage gleich vorweg, die katholische Kirche hat sich eindeutig gegen Ehe für alle ausgesprochen. Da gab es nur eine Stimme und eine klare Meinung. Ihr wisst, dass ich der katholischen Kirche sehr, sehr kritisch gegenüberstehe, weil ich sage, es ist eine heidnische Kirche. Ich spreche über die Institutionen wieder, ja. Also bitte versteht mich hier richtig. Aber die evangelische Kirche hat es erstens nicht geschafft, wirklich mit einer Stimme zu reden. Und warum sie das nicht geschafft hat, ergibt sich, wenn man mal so ein bisschen die Historie des Themas homosexuelles, lesbische Lebensweisen und so weiter betrachtet. Dazu gibt es ein interessantes Papier, das schon etliche Jahre zurückliegt, nämlich aus 2013. Da gibt es ein Papier, das heißt zwischen Autonomie und Angewiesenheit, Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken. Das ist die Überschrift dieses Papiers. Eine Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das ist herausgekommen 2013, damals schon in der zweiten Auflage. Die Diskussionen zu diesem Papier reichen zurück bis etwa 2000, glaube ich. Es gab hier im Darmstädter Raum die ersten Segnungen von homosexuellen Paaren in 2002. Ich möchte das einfach nur in eine Zeitlinie stellen. Das heißt, wir reden hier nichts, was plötzlich über uns gekommen ist, sondern was schon lange im Raum steht. Das Interessante an diesem Papier ist, und ich werde euch einige Zitate geben, und wir werden uns dann auch mal einiges im Kontext mit den biblischen Texten anschauen. Es ist, wie gesagt, vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland ausgegeben. Das ist, wie gesagt, das oberste Gremium. Es ist nicht zwangsverpflichtend, aber es ist im Prinzip das, wonach sich die Landeskirchen zu richten haben. Ich zitiere jetzt mal aus einigen Stellen. Ihr könnt das Dokument im Internet finden, das sind 160 Seiten. Ich habe jetzt nicht alle 160 ausgedruckt. Ich zitiere aus ein paar spezifischen Stellen, die jetzt gerade auch in dem Kontext mit dem stehen, was diese Woche gelaufen ist. Da geht's und ich sage euch jeweils, wo ich das gefunden habe. Unter fünftens theologische Orientierung auf der Seite 54. Da heißt es unter anderem, ein normatives Verständnis der Ehe als göttliche Stiftung und eine Herleitung der traditionellen Geschlechterrollen aus der Schöpfungsordnung entspricht nicht der Breite des biblischen Zeugnisses. Also nochmal, die Herleitung der traditionellen Geschlechterrollen aus der Schöpfungsordnung entspricht nicht der Breite des biblischen Zeugnisses. Ich kann es auch mal mit meinen Worten beschreiben. Was hier gesagt wird, die Bibel kennt Geschlechterrollen, aber eben nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern in allen möglichen anderen Variationen. Und deswegen müssen wir das anerkennen. Das ist hier im Prinzip der Inhalt dieses Zitates, nur anders formuliert. Dann geht's weiter. In diesem Sinne ist die Ehe eine gute Gabe Gottes, die aber, wie das Neue Testament zeigt, nicht als einzige Lebensform gelten kann. Dankeschön. Ich habe bis jetzt auch noch keinen Punkt gefunden, wo das Neue Testament irgendwas anderes sagt, aber es wird hier erstmal so zum Ausdruck gebracht. Weiter geht's in diesem gleichen Text, also es geht immer noch um Ehe. Da wird dann zum Beispiel argumentiert, dass Luther gesagt hat, Ehe ist ein weltlich Ding. Das wird also aus dem Kontext ein bisschen rausgezogen. Und dann heißt es, also jetzt auf Ehe bezogen, ihre Aufgabe besteht in der Bewahrung und Weitergabe des Lebens in den vielfältigen Formen der Sorge für andere über die Generationen hinweg. Das klingt erstmal ganz richtig. Wenn man aber den Text dann weiterliest, das kann ich jetzt einfach aus Zeitgründen nicht machen, wird klar, was hiermit gemeint ist. Sorge kann auch bedeuten, ich adoptiere ein Kind, es kann auch bedeuten, ich mache mir eine Samenspende und dann sind eben zwei Männer, zwei Frauen zusammen. Das ist da inklusiv mit gemeint und das wird auch im Text weiter ausgeführt, da kann ich nur heute nicht in dem Maß auf eingehen. Es geht dann weiter auf der Seite 55 unter dem Kapitel 38. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde schuf Gott ihn und er schuf ihn als Mann und Frau. Das wird zitiert aus der Bibel. Mit diesen Worten aus dem zweiten Schöpfungsbericht beginnt die Textzusammenstellung, die evangelische und katholische Christen hierzulande aus der Trauliturgie kennen. Also das ist uns noch alles vertraut. Und dann geht's weiter. Am Ende steht dann das bekannte Jesuswort aus Matthäus 19,6. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Der Text geht weiter, dass es darum geht, in der Ehe Treue, Verantwortlichkeit, Liebe und solche Dinge zu haben. Ich möchte aber ganz kurz mal auf dieses Matthäus-Zitat kommen und ich würde euch bitten, dass ihr bitte wirklich mal eure Bibeln aufschlagt und mit mir hineingeht. Weil hier steht auch etwas sehr Wichtiges in dieser Passage, um die es hier geht. Zitiert ist nur 19,6. Ich gehe aber mal von 19,4 bis 19,9. Das ist Jesus, der sich mit den Pharisäern streitet. Es geht um den Scheidebrief Mose. Das ist der Hintergrund. 19, Vers 4 bis 9. Da heißt es, er beantwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, von Anfang sie Mann und Weib schuf und sprach, um deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen, seinem Weibe anhangen und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das war das Zitat. Ja? Es geht aber noch weiter. Sie sagt, warum hat denn dann Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Und es spricht weiter. Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Weiber zu entlassen. Von Anfang aber ist es nicht also gewesen. Ich sage euch aber, dass wer irgendein Weib entlassen wird, nicht wegen Hurerei oder eine andere heiraten wird, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Was mir hier wichtig ist, ist der Kontext. Es ist richtig, dass Gott sagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Der ganze Kontext steht aber immer in der Beziehung Mann zu Frau. Und zweideutig. Wird auch nirgendwo anders in der Bibel in anderer Form diskutiert. Hier wird er aber, wenn man den Text weiterliest, in sehr breiten Zusammenhang gestellt, nämlich im Prinzip auf alle möglichen Formen des Zusammenlebens. Ja? Ich zitiere jetzt weiter aus dem Papier aus der Seite 56. Das sind immer nur so Snippets, aber ich möchte euch da einfach hinführen, warum wir heute da stehen, wo wir stehen. Dabei konnte leicht übersehen werden, dass die Bibel im Alten und Neuen Testament das familiale Zusammenleben in einer großen Vielfalt beschreibt. Nach heutigen Begriffen gibt es Patchwork-Konstellationen wie bei Abraham, Sarah und Hagar mit ihren Kindern. Zusammenlebende Geschwister wie Maria und Martha. Wir haben vergessen, dass sie da auch noch ihren Bruder mitgeführt haben. Ne? Tragende Beziehungen zwischen Familienmitgliedern verschiedener Generationen wie Ruth, Orpa und Naomi. Und so geht das weiter. Ne? Weiteres Zitat. Die gleichzeitige Sorge eines Mannes für zwei Frauen und ihre Kinder wie bei Jakob mit Lea und Rahel. Also ein weiteres Beispiel, was für Patchwork steht. Ja. Dem stelle ich ein ganz klares Zitat entgegen aus dem Neuen Testament, 1. Timotheus 3,2, wo es da heißt, wenn jemand das Amt eines Ältesten anstrebt, dann soll er Mann nur einer Frau sein. Das Neue Testament ist klar, es definiert die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau genau auf diese Einzelbeziehung. Das wird aber hier gar nicht in irgendeiner Form angerissen. Es wird also etwas herausgegriffen, es werden Situationen genommen, die aber aus dem Kontext rausgezogen werden, denn wir wissen alle, wie die Situation um Abraham stand. Wir wissen, was mit Jakob und Lea und Rahel war und so weiter. Dass die Beziehung zwischen Ruth und Naomi, weiß Gott, keine Gemeinschaftsbeziehung in dem unterschwelligen Ansatz war, nämlich dass da irgendwas Lesbisches war, sondern dass da eine Tochter, eine Mutter unterstützt hat und die Mutter dafür gesorgt hat, dass die Tochter verheiratet wird. Ja? Müssen wir also bitte mal alles im Kontext sehen. Und vor allen Dingen aus ihr, aus dieser Ehe mit Boas, läuft die Linie von Jesus raus. Also sieht man, wie weit das hier abgründig falsch argumentiert wird. Weiter auf der Seite 58, da ist es der Abschnitt 42, also wie gesagt, ihr könnt das alles nachlesen. Angesichts der Vielfalt biblischer Bilder und der historischen Bedingtheit des familiären Zusammenlebens bleibt entscheidend, und jetzt kommt's, wie Kirche und Theologie die Bibel auslegen und welche Orientierung sie damit geben. Das heißt, hier nimmt sich die Kirche namens EKD oder Rat der EKD die Hoheit raus, zu sagen, wir interpretieren die Bibel und was wir interpretieren, ist die richtige Lesweise der Bibel. Das ist das, was dieser Satz sagt. Die Kirche muss sie interpretieren, damit ihr wisst, was Gottes Wille ist. So steht es hier. Ist in der katholischen Kirche genauso, aber ich bleibe jetzt hier beim EKD, weil das ist das Papier, das ich hier zitiere. Ja? So. Ja, richtig. Ich komme da auch gleich nochmal drauf. Ein bisschen weiter, Seite 60, in demselben Papier. Wir sind immer noch in demselben Papier. In den Texten des Neuen Testamentes wird deutlich, das Miteinander in Ehe und Familie ist wichtig, aber nicht die einzig mögliche Lebensform. Im Licht der baldigen Erwartung des künftigen Königreichs entscheidet er sich für ein eheloses Leben, ruft seine Jüngerinnen und Jünger auf, ihre Familien zurückzulassen, um mit ihm zu gehen. Und da wird Markus 1,19 zitiert. Könnt ihr selbst nachlesen. Ich kann aus diesem Zitat nichts ableiten. Da wird nur die Geschichte erzählt, wie Jesus die ersten Jünger beruft. Und übrigens, Petrus war einer der Jünger und er war verheiratet, wie wir wissen. Ja, also nur mal so nebenbei gesagt. Wird hier auch totgeschwiegen. In dieses Bild passt auch die schroffe Zurückweisung, mit der Jesus seinen Eltern schon als Junge im Tempel und dann später noch einmal seiner Mutter und den eigenen Brüdern begegnet ist. Und hier wird zitiert, Lukas 2, 48-50, braucht er jetzt nicht hinzugehen, Kontext ist, wo er sagte, ich muss da sein, wo mein Vater ist, als er im Tempel gefunden wurde von den Eltern. Das hat doch nun wirklich nichts mit der Diskussion um Ehe oder Familienstrukturen zu tun, wird hier aber zitiert und gibt dem Ganzen den Anschein einer biblischen Belegung der Aussagen hier. Oder die andere Stelle ist in Lukas 8, 19-21, wo Jesus von den Brüdern und der Mutter gesucht wird und dann sagt, wer sind meine Brüder und wer sind meine Geschwister, nämlich die, die dem Willen des Vaters folgen. Auch da kann ich keinen Kontext sehen mit diesem Text. Aber hier wird es zitiert, also als Referenz. Es geht dann weiter, noch immer in demselben Abschnitt. Jenseits der engeren und ehelichen und familiären Beziehungen ist in einer größeren Gemeinschaft die Gemeinschaft in Gott zu leben. Sprich, hier wird jetzt folgender Weg gemacht in diesem Abschnitt, dass man sagt, wir sind ja als Christen nicht nur in irgendwelchen nach dem Papier definierten familiären Beziehungen eingebunden, sondern wir sind ultimativ, da wir ja individuell zur Gemeinde Christi gehören, individuell in die große Familie Jesu eingebettet. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende, alles andere ist ja nur Beiwerk. Das heißt, man nimmt schon mal dieses Hier und Jetzt Zusammenleben aus seiner Bedeutung raus und sagt, einzig und allein wichtig ist, dass ihr eine Beziehung mit dem Herrn habt und alles andere spielt keine Rolle. Das ist der Text, der hier, wenn man ihn dann auslegt, weitergeht. Und dann werden dann wieder Beispiele angeführt, diese Überschreitung familiärer Exklusivität gewinnen in der Geschichte der Kirche immer wieder neue Gestalt, in der Geschwisterlichkeit von Gemeinden, der Familiaritas von Klöstern, den Aufbau ganz neuer Lebensgemeinschaften oder dem Patenamt. Wird also wieder breit ausgezogen, so geht das da weiter. Also ich will da jetzt gar nicht weiter reinführen. Und dann heißt es im Abschnitt 45, dieser Zugehörigkeit zur Familie Gottes und der Nachfolge Jesu gebührt im Neuen Testament letztlich der Vorrang. Auch der Apostel Paulus will dieser Vorstellung mit seinem eigenen ehelosen Leben Ausdruck verleihen. Ja? Also Paulus ist deswegen ehelos geblieben, weil er zeigen will, dass es viel wichtiger ist, dass wir diese Beziehung zum Himmel haben und in dieser Familie leben. Dass Paulus sehr breit sich über das Thema Ehe auslässt, wird hier einfach mal totgeschwiegen. Dann wird zitiert in diesem Kontext die Stelle aus dem Römer 8, 14. Wenn wir die auch nochmal bitte ganz kurz aufschlagen können. Die hatte ich jetzt nicht ausgedruckt, aber die würde ich trotzdem gerne mal nehmen. Römer 8, Vers 14. Da heißt es, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ich weiß nicht, was das mit Ehe zu tun hat, weil dieser Text, da geht es um was ganz anderes. Da geht es nämlich um die Geistesführung und dass wir unser Leben im Geist führen müssen. Was das mit der Ehe zu tun hat, keine Ahnung. Aber es wird hier an dieser Stelle dieser Vers angeführt. Ja. Und dann wird Folgendes gesagt, also es wird dann so ein bisschen in Kontext gestellt mit den gesellschaftlichen Entwicklungen. Und dann heißt es, setzte sich in der jungen Kirche, also sprich, wir reden jetzt über die letzten Jahrhunderte, in der jungen Kirche recht schnell wieder das Leben in Familienbünden als vorwiegende Lebensform christlicher Gemeinschaften durch. Und hier wird der 1. Timotheus 3,2 zitiert, den ich vorhin schon mal zitiert habe, wo es da heißt, einer Frau und eines Mannes, wird hier jetzt zitiert, als Hilfestellung für, naja, die in den vergangenen Jahrhunderten hat man sich dem wieder angelehnt. Ja, also es ist eine sehr verquerte Folgeleistung. Und dann möchte ich hier einen weiteren Abschnitt wirklich in seiner Gesamtheit lesen, damit ihr euch da selbst eure Gedanken machen könnt. Gleichwohl blieb im Bewusstsein, dass Reden und Handeln auf eine letzte Wirklichkeit Gottes verweisen, die über das Heiraten und Verheiratetwerden hinausgeht, und dass wir vor Gott weder auf unserer Mann oder Frau sein, noch auf unsere soziale Stellung festgelegt sind. Mit der Entdeckung der Rechtfertigung und Gleichheit aller Kinder Gottes, da zitiert er Galater 3, 26 bis 28, den lesen wir gleich, gewannen Christinnen und Christen die Freiheit, die Schicksalhaftigkeit familiärer und sozialer Bindungen aufzulösen, Scheidung zum Beispiel, den eigenen Lebensentwurf zu gestalten, der eigenen Berufung zu folgen und sich aus eigener Entscheidung in neue Bindungen zu stellen. So festigt Jesus selbst noch in seinem Sterben jenseits der bestehenden familiären Bindungen eine neue fürsorgliche Beziehung zwischen seinem Lieblingsjünger und seiner Mutter Maria. Mutter, das ist dein Sohn. Und lasst uns mal eben in Galater 3, 6 nochmal, das ist ein offizielles Papier der Evangelischen Kirche Deutschlands. Das ist nichts, was ich hier gebastelt habe. Galater 3, 26 bis 28 gibt es gar nicht bei mir. Ach, Entschuldigung, ich bin im falschen Buch. Gibt's doch, hätte mich jetzt auch gewundert. Da heißt es in 26... denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus, denn ihr alle seid auf ihr Christus getauft worden, habt ihr Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann oder Frau, da ihr alle seid einer in Christus Jesus. Schon ziemlich schräg, so eine Stelle, die über ein ganz anderes Thema redet, in diesen Kontext zu stellen. Aber so geht das in dem ganzen Papier durch. Also ich habe hier nur Einzelstellen rausgezogen. Ein weiteres, eine solche ökonomische Abhängigkeit, es geht noch immer um Familienszenarien, Abhängigkeit und Schutzlosigkeit erleben Frauen in den westlichen Gesellschaften nicht mehr. Da geht es darum, dass wenn man in die Geschichte reinguckt und auch Sozialgeschichte reinguckt, dass ja die Frau in der Gesellschaft sehr oft als unterdrückt gelebt hat und nicht nur wahrgenommen wurde, sondern auch gelebt hat. Oder es gab ja bis in den 50er Jahren in Deutschland nicht die Möglichkeit, dass eine Frau einen Beruf annehmen konnte oder ausüben konnte, wenn der Ehemann sich dagegen gestellt hat. Das war sogar im Gesetz so niedergelegt. Und das wird genommen, um zu sagen, Jesus hat das alles aufgelöst, hat all diese Freiheiten gegeben und somit hat die Frau endlich auch den Raum, sich frei zu verwirklichen. Ja, wie gesagt, in dem Text, den ich vorgelesen habe, wird ja auch konzidiert, dass ich mich scheiden lassen kann, weil ich darf mich in neue familiäre Kombinationen reinbringen. Das Scheidungsgebot Jesu erinnert die Paare und Eltern an ihre Verantwortlichkeit und macht Kirche und Gesellschaft deutlich, dass Verlässlichkeit für jede Gemeinschaft konstitutiv sind. Hier passiert schon ein Prozess in diesem Papier, der jetzt hier etwa anfängt. Es geht nämlich jetzt nicht mehr darum, Ehe per se als die Verbindung zwischen Mann und Frau zu definieren, sondern man hat jetzt den Bogen geschlagen und gesagt, worum geht es denn eigentlich? Wir sollen in einer Verlässlichkeit miteinander sein. Also kann ich jetzt schon mal ein Argument nehmen, nämlich Verlässlichkeit. Und der zweite Argument ist Verantwortlichkeit, dass wenn zwei Menschen sich zusammentun oder jemand sich in eine Gemeinschaft hineinbegibt, dann ist wichtig, ist das eine Verantwortlichkeit in dieser Gemeinschaft und gibt es eine Verlässlichkeit in dieser Gemeinschaft. Das ist jetzt plötzlich die Definition, die da rauskommt. Ja, also wir bewegen uns völlig weg von der biblischen Definition, was eine Ehe ist, hin zu was Teile ihrer Attribute sind. Und diese Attribute werden verselbstständigt, werden losgelöst. Ja. Ein anderes Zitat auf der zweiten Seite 62, also es geht ja hier kontinuierlich fast. Da heißt es zum Beispiel, im Glück sexueller Begegnung erkennen Menschen im Partner und in der Partnerin den anderen wie sich selbst. In der körperlichen Hingabe erleben wir ganz unmittelbar Verschmelzung und angewiesen sein. Der andere ist Fleisch von meinem Fleisch, wie es im Schöpfungsbericht heißt. Das Angewiesensein auf andere macht uns also gerade nicht unfrei, sondern setzt alles wieder von dem frei, was unsere Person ausmacht. Hier wird komischerweise wieder Matthäus 19,6 quasi herangezogen. Sie werden nämlich ein Fleisch. Ich frage mich nur, wie das in gleichgeschlechtlicher Beziehung passieren soll. Das funktioniert ja rein technisch mal nicht. Ja? Also man muss mal auf die physische Ebene runterheben. Es funktioniert technisch nicht. So, aber das wird hier einfach mal so in den Bogen reingespannt. Ich bin gleich fertig mit meinen Zitaten. Trotzdem ist mir wichtig, dass ihr da wisst, was da verbeugt wird. Da geht es um die kirchlichen Segenshandlungen. Das ist jetzt auf der Seite 65, das ist der Abschnitt 50. Da wird eingestiegen mit, dass die Kirchensegnungshandlungen ein Versprechen der Begleitung und Nähe Gottes seien. Das stimmt erstmal so. Nur Gott segnet eben nicht alles, was er Sünde nennt. Um genau zu sein, alles, was Sünde ist, segnet Gott nicht. Ja? Das muss man ganz klar hier trennen. Aber das wird hier nicht getan. Dann geht's weiter. Dann geht es jetzt um die Frage der homosexuellen Paare, Segnung und so weiter. Wie gesagt, das Papier ist aus 2013. Da heißt es unter anderem auf der Seite 66, deutet man die biblischen Aussagen, in denen Homosexualität als Sünde gekennzeichnet wird, und hier werden als Verse angeführt der 3. Mose 18, 22, Mose 20, 13 und Römer 1, 26 und 27, das sind nur einige von vielen, die dazu Stellung nehmen. Und das heißt also, deutet man die biblischen Aussagen, in denen Homosexualität als Sünde gekennzeichnet wird, als zeitlos gültig, kann man zu der Meinung kommen, eine homosexuelle Partnerschaft sei mit einer heterosexuellen keinesfalls vergleichbar. Allerdings gibt es auch biblische Texte, die von zärtlichen Beziehungen zwischen Männern sprechen. Also hier werden zwei Aussagen gemacht. Gottes Wort ist eben nicht zeitlos, sondern immer nur situationsbedingt, was bei prophetischen Worten stimmt, bei diesen Worten definitiv nein. Und es wird gleichzeitig die Bibel, ohne konkrete Beispiele anzuführen, und ich könnte mir ein Beispiel David Jonathan zum Beispiel vorstellen, hingestellt als, und das ist ein Beispiel für eine homosexuelle Beziehung. Das haben wir ja vorher auch schon erlebt, ne, mit Ruth und Naomi und so weiter. Und dann geht es weiter, der Mensch wird von Anfang an als Wesen beschrieben, das zur Gemeinschaft bestimmt ist. Ja, Zitat ist 1. Mose 2,18, da heißt es auch, Gott schuf ihn, um Gemeinschaft zu haben. Aber was nicht zitiert wird, wird ein paar Verse weiter drunter klar gesagt, und deshalb schuf Gott Mann und Frau und er schuf das Weib aus der Rippe des Mannes. Da bleibt kein Zweifel mehr, was Gemeinschaft hier gemeint ist. Das wird aber nicht angezogen, sondern stattdessen heißt es, durch das biblische Zeugnis hindurch klingt als Grundton von vor allem der Ruf nach einer verlässlichen, liebevollen und verantwortlichen Miteinander, nach einer Treue, die der Treue Gottes entspricht. Liest man die Bibel von diesen Grundüberzeugungen her, dann sind gleichgeschlechtliche Partnerschaften, in denen sich Menschen zu einem verbindlichen, verantwortlichen Miteinander verpflichten, auch in theologischer Hinsicht als gleichwertig anzuerkennen. Versteht ihr die Argumentationskette? Es wird Gemeinschaft definiert als Gott will Gemeinschaft für die Menschen. Es wird aber vergessen, wie Gott Gemeinschaft definiert. Dann sagt man, und weil wir ja auch noch andere Beispiele in der Bibel finden und so weiter, bla bla bla, geht es eigentlich gar nicht um, wer mit wem zusammen ist, sondern einfach nur liebevoll, verlässlich, verantwortlich. Die drei Attribute bleiben übrig von dem, was Gottes Wort zu dem Thema Ehe sagt. Ja? Und dann werden sie natürlich als gleichwertig angesehen. Und das, was mich dann wirklich überrascht hat, weil mir war das nicht mehr so präsent, ich kenne dieses Papier schon länger, ist dann, als ich mir die Pressemitteilung des EKDs zum Thema Abstimmung im Bundestag angeguckt habe. Wisst ihr, was da oben als Überschrift drüber steht? Vertrauen, Verlässlichkeit und Verantwortung. Haben wir gerade gelesen, ne? Das heißt, das ist ein Thema in der EKD, das schon sehr alt ist, das jetzt sozusagen auch zeigt, dass der Weg von den ersten Diskussionen um dieses Thema hin zu dieser Entscheidung Ehe für alle sehr wohl sich schon wie ein roter Faden durch diese Institution Evangelische Kirche seit, man kann sagen, 16 Jahre plus zieht. Und deswegen heißt es dann auch in der Presseerklärung, für die Evangelische Kirche in Deutschland wird Vertrauen, Verlässlichkeit und die Übernahme von Verantwortung in der Gestalt menschlicher Beziehungen von zentraler Bedeutung. Sie bildet den rechtlichen Rahmen für ein Zusammenleben von zwei Menschen, das auf lebenslanger Treue beruht. Die Bedeutung der Ehe zwischen Mann und Frau wird dadurch keineswegs geschmälert. Ich habe nur einzeln zitiert, dieses Presseteil ist ein bisschen länger. Das ist, was die Evangelische Kirche als Institution ihren Gläubigen mitgibt. Und wenn diese Gläubigen nicht dem Wort folgen, das da sagt, prüfet alles, dann sind sie der Meinung, das wird schon so gut sein. Die Kirche weiß, was richtig ist. Und dann sind sie in der gleichen Hörigkeit, in der sie waren, bevor Luther die Bibel übersetzte, weil wenn ich die Bibel eh nicht lese, brauche ich auch keine Übersetzung. Ne? Das ist die schlussendliche Konsequenz. Ich möchte das da nicht stehen lassen. Also es gibt noch eine Stellungnahme von der Evangelischen Allianz, die ganz klar kontra EKD steht und die unter anderem Folgendes sagt, es ist der EKD zu wünschen, dass sie nicht länger den Ast absägt, auf dem sie sitzt, nämlich Gottes Wort in seiner Verbindlichkeit. Ich glaube, deutlicher kann man es nicht sagen. Ja? Das ist jetzt die deutschlandweite Position der Evangelischen Allianz. Ich möchte euch bewusst ein paar Namen nennen, auch wenn sie euch vielleicht nicht viel sagen, mir haben sie zumindest nicht viel gesagt. Besonders laute Vertreter dieser Position ist zum Beispiel der Landesbischof der Evangelisch-Lutheranischen Landeskirche in Hannover, Ralf Meister, der Landesbischof der Evangelisch-Lutheranischen Landeskirche in Braunschweig, Christoph Mainz, und einer der massivsten Verfechter der Homosexualität und homosexuellen Segnung und so weiter ist der Kirchenpräsident der Hessen-Nassauischen Kirche, die also auch zur EKD gehört, namens Volker Jung in Darmstadt. Nur damit ihr wisst, wo es alles sitzt. Es gibt eine leise Stimme, die dagegen ist, und das ist der Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der Nordkirche, der heißt Hans-Jürgen Abromeit, der sich gegen dieses EKGD-Papier gestellt hat. Ja? Er sagt dazu, die Ehe ist in der Bibel und auch in den lutherischen Bekenntnisschriften der Bund zwischen Mann und Frau mit der Perspektive, Leber weiterzugeben. Dies kann nicht beliebig interpretiert werden. Da kann man fast nicht mehr zu sagen. Ich möchte trotzdem schließen mit biblischen Worten und nicht nur mit diesen Zitaten, die vielleicht mitkriegt, ein wenig mitnehmen. Dazu würde ich gerne einmal noch mit euch in Galater 5, die Verse 5 bis 19, Galater 5, die Verse 19 bis 21 lesen. Wohl bekannt, denke ich. Um das Ganze wirklich wieder in den richtigen Kontext zu stellen. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Das ist etwas, wo wir uns verschützen müssen. Auch ich mich persönlich, wenn ich jetzt hier über die EKD spreche und das, was die Evangelische mache, dann darf mich das selbst nicht zerfressen. Ich darf da auch nicht in eine Bitterkeit oder sonst was hineingehen. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, und das liegt mir am Herzen, Sünde ist Sünde, bleibt Sünde und ist Gottes Wort, gibt es nur einen Begriff für Sünde, nämlich Sünde. Alles andere ist nicht Gottes Wort. Also wir müssen sie auch beim Namen nennen. Und wenn sie im eigenen Haus passiert, und sie tut es definitiv, dann müssen wir sie auch im eigenen Haus benennen. Deswegen ist mir das so wichtig, das hier deutlich auszusprechen. Und dann heißt es weiter in Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ich glaube, ich hoffe, wir sind uns einig, dass dieses Papier nicht geistgewirkt ist, sondern fleischgewirkt ist, was ich da gerade zitiert habe. Das geht, wie gesagt, 160 Seiten lang so. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Offenbar sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornesausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelagen, Völlereien und dergleichen. Die Liste könnt ihr endlos fortsetzen, da findet ihr genügend in der Bibel dazu. Von diesen sage ich, und das ist jetzt der Schlüssel hier, von diesen sage ich, Paulus, euch im Voraus, so wie ich es vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht haben werden. Deutlicher kann man es nicht sagen. Paulus hat es deutlich gesagt. Ich habe dann nochmal einen Schnelllauf gemacht und mal nach dem Wort Ehe in der Bibel gesucht, und zwar jetzt nur mal im Neuen Testament. Ja, weil ja argumentiert wurde, das Alte Testament wäre ja überkommen oder so. Egal welche Stellen ihr nehmt, immer wo das Wort Ehe irgendwie vorkommt, es kommt sehr häufig im Zusammenhang mit Ehescheidung vor. Es gibt aber andere Stellen, und zwei will ich euch dazu nennen, steht es immer eindeutig für eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Punkt. Es lässt keine andere Interpretation zu. Ich gebe euch zwei Stellen. Hebräer 13,4 ist eine davon. Haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu, denn Menschen, die in sexueller Unmoral und fortwährendem Ehebruch leben, werden von Gott gerichtet. Im Kontext wird klar, Mann und Frau. 1. Korinther 6,9. Wisst ihr denn nicht, dass ungerechte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben werden? Täuscht euch nicht. Menschen, die in sexueller Unmoral leben, Götzen anbeten oder die Ehe brechen, Lustknaben und Knabenschänder, bla 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 bla, werden das Königreich nicht erben. Ich möchte mit einem letzten Vers aus dem 2. Timotheus schließen, 2. Timotheus 4. Weiter mit Timotheus 4, die Verse 2 und 3. Also 2. Timotheus 4, die Verse 2 und 3. Ich denke, bekannt. Da sind wir aufgefordert. Paulus schreibt das an Timotheus, aber ich denke, das Wort gilt auch für uns. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit allem Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhalten werden, weil ihnen in den Ohren kitzelnd. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Das ist noch der Vers 4. Ich glaube, das haben wir hier gerade im Praktischen. Ist kein Einzelfall, ist aber eben aufgrund der Aktualität der Ereignisse in dieser Woche ein sehr deutliches. Was mich persönlich dabei immer sehr, sehr traurig macht, ist, dass viele, viele Menschen in diesen Gemeinden sitzen und denken, sie würden das Richtige tun, ihre Kirchenleitung würde sie zum Herrn hinführen, würde ihnen zeigen, was es heißt, in der Nachfolge Christi zu gehen. Und alle diese Menschen, wenn sie nicht wirklich selbst das Wort studieren, werden recht direkt in die Hölle geführt. Anders kann man es nicht beschreiben. Sie werden fehlgeleitet, irregeleitet, die Schafe werden aus dem Schafstall geholt. Ja. Der Humanismus sagt, das ist doch gut, wir müssen doch alle Menschen lieben und alle Menschen sind vor Gott gleich. Steht übrigens auch in dem Papier drin, also es geht dann noch weiter. Ne? Wie gesagt, es sind 160 Seiten, ich habe vielleicht 7 zitiert. Ne? Also insofern verzeiht mir bitte, wenn ich nicht 160 Seiten zitiere. Ich möchte mit einem Gedanken, das ist mein persönlicher Gedanke, schließen, einfach auf den Punkt gemacht. Die Brautgemeinde ist nicht ein S, sondern es ist eine Braut, eine Frau. Der Bräutigam ist Jesus, ein Mann und nicht ein S. Und Jesus weiß, warum er uns dieses Bild gegeben hat, weil er gesagt hat, ich habe euch im Natürlichen ein direktes Abbild von dem gegeben, was ich suche, nämlich die Ehe zwischen meiner Gemeinde der Braut und dem Bräutigam Jesus Christus. Und die kann nur zwischen der Braut und dem Bräutigam vollzogen werden und nicht zwischen irgendetwas anderem, was wir meinen, was auch passen könnte. Amen. Ja, klar. Und mehret euch. Ganz wichtiger Punkt nochmal in der Schöpfungsgeschichte heißt es eben, dass wir uns mehren sollen, dass wir also zusammen, Mann und Frau zusammenkommen und sich mehren sollen. Und dieses Mehren geht nur zwischen Mann und Frau. Alles andere ist konstruiert. Da gibt es die verrücktesten Argumentationen. Ja, es gibt ja so viele Kinder zur Adoption, das ist doch gut, wenn da so viele homosexuelle Paare sind, die dann Kinder adoptieren können, damit die nicht alleine aufleben. Es gibt Samenspende, damit das auch erfüllt werden kann, nur dass das DNA dann nicht mehr übereinstimmt und so weiter. Also brauchen wir uns nicht mit zu beschäftigen. Entscheidend ist, was Gottes Wort sagt. Und für mich ist wichtig, Gottes Wort ist zeitlos. Es ist immer noch aktuell. Hat nichts mit Kulturen, mit sozialen Entwicklungen und sonst was zu tun. Die sozialen Entwicklungen haben etwas damit zu tun, dass wir uns von Gottes Wort entfernen. Und das erleben wir in unserer Gesellschaft, erleben wir in allen Gesellschaften um uns herum. Und umso wichtiger ist, dass wir einstehen für das Zeugnis Jesu Christi. Leute, es wird härter werden. Es wird schwieriger werden. Aber wir haben heute ein Zeugnis gehört. Wenn wir nicht aufgeben, wird eine Seele errettet werden. Aber dazu müssen wir in der Wahrheit des Wortes bleiben. Und nicht die Wahrheit mit irgendwas anderem vermischen. Weil dann ist es nicht mehr die Wahrheit. Und Paulus hat klar gesagt, wenn irgendjemand ein anderes Evangelium als das Evangelium Jesu Christi predigt, der sei verflucht. Und dieses Verflucht ist mehr, als wir denken, es ist. Das hieß nämlich, verflucht heißt, du landest in der Hölle. Und zwar period, ohne Punkt und Komma. Ja? Und das war mir einfach mal wichtig. Ich hoffe, ihr versteht mein Herz an dieser Stelle. Aber es ist wichtig, dass wir immer wieder zurückkehren darauf, was sagt Gottes Wort wirklich. Und selbst wenn da Zitate reingefügt werden, die scheinbar passen, wir müssen uns mit Gottes Wort auseinandersetzen, um zu verstehen, dass sie nicht passen. Fertig. Ja. Ja. Nein, also was Patrick gerade sagt, ich spreche nur noch mal ins Mikrofon, damit an einem TV das auch mitgehört werden kann. Es gibt in Schweden schon seit langem diese Freigabe der Ehe für alle, heißt dann da etwas anders. In Kanada hat man sich jetzt auch wohl in der Abstimmung so entschieden. Das sind ja alles weltliche Systeme, muss man erstmal ganz klar sagen. Aber wie gesagt, leider sehen wir, dass es auch in die Institution Kirche reingetragen wird. Es gibt in Kanada offensichtlich inzwischen schon eine Gesetzgebung, ich weiß, dass sie auch in Schweden schon existiert, und zwar schon sehr lange, dass wenn man gegen Homosexualität oder Ähnliches spricht, dafür im Gefängnis landen kann, weil wir dann, und jetzt kommt das Fantastische daran, weil ihr seid dann krank, weil ihr seid nämlich homophob. Und das ist eine Krankheit. Und da müsstet ihr euch eigentlich behandeln lassen. Ihr seid homophob. Das ist so. Guckt mal in die Kommentierungen zu dem Thema rein, dann werdet ihr hunderte von solchen Aussagen finden. Hier wedelt der Schwanz vom Hund, um es mal deutlich zu sagen. Ja? Und wir lassen uns wedeln, wenn wir nicht auf dem Wort Gottes stehen. So. Sag mal. Ja, please take the microphone, weil dann können die am TV sind, das auch hören. Also sie hören es sonst nicht.
Mir liegt am Herzen, was ich Deutschland erlebt hat, wir sagen der Gesellschaft. Aber meistens wäre über den Kopf von der Gesellschaft. Wir haben so viele Christen, die dieses Thema, wie der Hans hier sagt, das Thema ist nicht neu, aber wir schweigen. Ja. Wir nehmen das Thema nicht so ernst. Mhm. Jetzt, wo der Brennpunkt kommt, schreien wir. Aber es ist immer noch nicht so spät. Mhm. Weil ich verweise oft vor 2 Wochen, was im Fernsehen gesehen von einer evangelischen Kirche. Die haben klipp und klar, die kriegen keine Pastoren. Mhm. Also einen Pastoren zu kriegen, gehen die in die Schule oder in die Universität und suchen Leute, ein Stipendium zu geben, nur zum Studieren als Pastor. Also eins, er kommt nicht mehr vom Hess. Mhm. Die meisten von den Studenten sagen, ja, ich muss Gebühren bezahlen, wenn ich jetzt als Garantie kriege, meine Stipendium, warum nicht, kriegen die zusätzlich auch eine Garantie auf Arbeitsplatz. Mhm. Was leben wir jetzt? Diese Leute, eigentlich leben nicht der Bibel, mhm. die leben nur der Arbeit. Das heißt, die Christliche, wo wir sagen, wir sind neu geboren, wir haben Jesus gefunden. Es ist Zeit, dass wir wirklich jetzt zusammenreifen und uns gegen diese Generation stellen. Aber das ist unsere Generation. Wenn ich hier im Parlament gucke, alle sind, sag mal so, die 6. Generation, die diese Reiberei in Deutschland jetzt geführt hat, die alle gegen diese, alle biblische Welt. Aber es ist nicht so spät. Wir können immer noch was bewegen. Wir sollen uns jetzt langsam als Christen zusammentun. Unser Wort wäre Herr von Jesus. Er hält uns, er hat den Weg geschafft. Der Vater hat uns alle gebracht. Er kann einen Trainpoint geben. In Englisch heißt ein Turning Point. Er will vielleicht nicht sofort kommen, aber irgendwann mal werden wir alle wieder irgendwo hin, wo wir hinkommen. Dass das hier vom letzte Woche entschieden hat, nicht die Realität in Deutschland wäre.
Danke, Samuel. Dazu muss man natürlich eins sagen. Die Bibel, wir können einiges verändern in der Welt, aber wir werden nicht die heile Welt verändern. Weil die Bibel ist eindeutig und sagt, die Welt wird korrupter und korrupter werden. Und in dem Maße, wie die Korruption wächst, im weitesten Sinne des Begriffes, wird auch der Glauben wachsen. Das ist das Positive sozusagen daran. Aber das heißt, wir sind sozusagen die Anfangsgeneration, die diesen Weg gehen muss. Ja? Und diese Anfangsgeneration hat schon vor 2000 Jahren gelebt. Ja? Weil das war der Überrest, der wirklich treu zum Wort gestanden hat und der sich über alle Jahrhunderte erhalten hat. Trotz aller Bemühungen, durch alle möglichen Kanäle, diesen Überrest zu zerstören. Leute, wenn ihr wirklich treu am Wort bleibt, wenn wir treu am Wort bleiben, wenn wir treu dem Herrn bleiben, dann heißt es, wenn ihr ausharrt bis zum Ende, dann werden wir am Hochzeitsmahl teilnehmen. Aber wir dürfen uns auf keine Kompromisse einlassen. Deswegen war mir das jetzt so wichtig. Mich interessiert nicht, was das Parlament da entschieden hat. Das ist Welt, Humanismus. Vergesst es. Aber dass wir hier sehen, wie die Gemeinde Christi oder sagen wir die Kirche, ich sag mal bewusst Kirche, sich selbst schon korrumpiert, sollte uns einerseits nicht überraschen, weil Paulus hat es ja schon geschrieben, also ist Timotheus ja schon in seine Ausbildungsbücher geschrieben und gesagt, pass auf, das wird passieren. Und ehrlich gesagt, trotzdem überrascht es mich, wie schnell es geht, ja, und wie deutlich es wird. Wenn wir nicht selbst im Wort stehen und Gott die Ehre geben und Gottes Wort hochhalten, Gottes Wort ist zeitlos. Amen.